Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu meiner, sagen wir mal, allerersten Lesung in einer Buchmesse. Sie haben sozusagen Premiere mit mir. Es gibt nur einen Unterschied, ich bin deutlich nervöser als Sie. Das liegt auch daran, dass mir Vorlesen so überhaupt nicht liegt. Ich habe eine falsche Atemtechnik, hat man mir gesagt, und dann fange ich an zu gähnen. Aber jetzt können Sie sich mal vorstellen, wie das aussieht, wenn der Autor sein eigenes Buch vorliest und dann anfängt zu gähnen. Super. Aber ich habe ein bisschen trainiert und mit viel Nachsicht von Ihnen wird das auch hier über die Bühne gehen. Worum geht's? Es geht um Einsichten und Ansichten eines Coaches nach ungefähr 5000 Coachingstunden, meine Damen und Herren. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und wenn nicht, vielleicht wird es ja noch. Was ist heute ab? Das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe mich entschlossen, letztlich das Buch, unstrukturiert zu zitieren. Es ist im Laufe der Zeit entstanden. Und beginnen würde ich mit so Themen aus Arbeit und Führung. Dann rede ich ein bisschen über die Liebe. Dann geht es über Konflikte und letztlich über Politik. Und am Ende reden wir noch ein bisschen über den Menschen allgemein. Normalerweise dauert die Lesung 1,5 Stunden. Ich habe sie gekürzt auf 30 Minuten. Mal sehen, ob das auch so gut wird, wie ich gedacht habe. Die Frage ist, womit beginnen wir? Und ich habe mich entschlossen, mit dem Vorwort zu beginnen, weil das Vorwort liest sowieso keiner. Heute können Sie mir kaum entkommen, also lese ich einfach mal das Vorwort vor. Es mag ein Phänomen des Alterungsprozesses sein, dass manche Dinge immer wieder schärfer werden, während anderes, was früher klar und deutlich sich präsentierte, immer verschwommener wird. Die im Buch angesprochenen Themen folgen keiner bestimmten Ordnung, sie sind mit der Zeit entstanden und so nach und nach aufgeschrieben worden. Vielleicht sehen Sie ja einiges ähnlich, vielleicht auch nicht. Vielleicht regen Sie sich über die ein oder andere Bemerkung auf. Gut so. Denn Sichtweisen sind nie fest, sind stets vorübergehend und sie dürfen auch nie fest sein, sondern müssen vom Überholten befreit und ergänzt werden. Und das geht nur im gemeinsamen Dissens. Und in diesem Sinne fange ich jetzt an. Meine Damen und Herren, ich bin unter anderem Führungskräftecoach und habe viel mit Führungskräften und deren Mitarbeitern zu tun. Und Führen ist so eine ganz schwierige Sache im Unternehmen. Kaum einer lernt's und irgendwie müssen es doch alle tun. Und am Ende schaffen es einige und die schaffen sich dann auch so die ein oder andere unangenehme Eigenschaft an, die Ihnen und der Umgebung auch zu schaffen machen. Kommen Sie nach vorne, hier gibt es noch Stühle. Ich rufe auch keinen auf. Ein paar Phänomene zum Thema Führen habe ich jetzt zu Papier gebracht. Und es beginnt mit dem Titel Antwort. Viele Führungskräfte werden eher geführt, als dass sie selber führen. Das liegt auch daran, dass sie nahezu ununterbrochen Antworten geben, selbst dann, wenn sie gar nicht gefragt wurden. Wenn Führungskräfte aufhören zu antworten und stattdessen beginnen zu fragen, beginnen sie auch zu führen. Das Volksmund geht um Fehler im Unternehmen. Geht es so vom Mikrofon? Ist das okay? Ja? Nicke, nicke? Gut, dann mache ich so weiter. Wenn in einem Unternehmen Fehler passieren, hat das genau zwei Gründe. Entweder eine richtige Entscheidung wurde falsch oder gar nicht umgesetzt, oder eine falsche Entscheidung wurde von der Mannschaft einmal korrekt und schnell umgesetzt. Es geht um fehlende Motivation. So viele Führungskräfte jammern über die mangelnde Motivation ihrer Mitarbeiter. Doch Menschen wollen wissen, wozu, bevor sie selber wollen. Und erst dann ertragen sie auch die aktuellen Umstände. Alles andere zerstört anfängliche Motivation, die aus dem Glauben entstanden ist, hier sei alles anders als in der alten Firma. Zu viele Führungskräfte haben noch nicht einmal mehr Zukunftsvorstellungen, geschweige denn eine Vision, wo ihre Abteilung und ihre Niederlassung hin soll. Stattdessen sind sie zu einer Art Verwaltungskrake mutiert. Jeden Tag versuchen sie, die Alltagsflug irgendwie zu bewältigen, zu verwalten, ohne dabei selber zu ersaufen. Sie selbst werden immer demotivierter, weil sie in Wahrheit auch nicht mehr wissen, wozu. Die einzigen Ziele, die sie haben, kommen, wenn überhaupt, aus der Zentrale. Es sind jene Ziele, die vollkommen überzogen und realitätsfremd sind, entsprungen aus der Gier und vollkommen falschen Vorstellungen jener, die sich am Ende einer Periode mit beeindruckenden Zahlen von ihren Chefs brüsten wollen. Und deren Chefs wollen sich nach den Aktionären auch mit beeindruckenden Zahlen brüsten. Und das führt dazu, dass immer weniger Mitarbeiter immer absurdere Ziele erreichen sollen und immer mehr davon ausfallen, weil sie den Belastungen gar nicht mehr standhalten. Vielleicht mitunter ein Grund, weshalb der Spruch entstanden ist, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Ich glaube, es ist an der Zeit, umzudenken. Es ist an der Zeit, kurzfristiges Renditestreben durch nachhaltiges Wachstum zu ersetzen, einem gesunden Wachstum, bei dem der Stamm die nötige Dicke zur Höhe hat, ein gesundes Wachstum, bei dem die Mitarbeiter mit den Anforderungen mitwachsen, statt reihenweise ausfallen sollten. Meine Damen und Herren, habe ich auch mit Menschen zu tun, die sind von einer schlimmen Krankheit befallen. Sie sind verliebt. Verliebt sein ist zuweilen anstrengend, vor allem für die Umgebung der Betroffenen. Ich lese daher ein paar Aphorismen aus dem Thema Liebe und Verliebtsein vor. Über das Verliebtsein. Der Sinn des Zusammenkommens zweier Liebender scheint darin zu bestehen, dass jeder die ersehnte und dringend benötigte emotionale Bereicherung erwirbt, die er ohne den anderen nicht hat. Diese emotionale Bereicherung ist es, die viele der Wunden heilt. Diese emotionale Bereicherung ist es, die mit dem Partner in Zusammenhang gebracht wird, sei es durch Verhalten oder durch die Person selbst. Mit dieser Bereicherung entsteht auch das Begehren nach der Nähe des anderen, von dem eine Faszination ausgeht. Was ist demnächst Verliebtheit? Zunächst ist es eine Illusion, die den Betroffenen glauben macht, er hätte den Partner gefunden, der all die Wunden heilt und die Hoffnung erfüllt und seine Bedürfnisse befriedigt. In vielen Fällen blättert die Illusion dann allerdings ab, Schale um Schale, wie bei einer Zwiebel, und was übrig bleibt, ist dann zum Weinen. Doch in manchen Fällen bleibt dieses Gefühl, und je länger dieses Gefühl anhält, umso mehr löst die Wirklichkeit die Illusion ab und es wird Liebe. Und wenn es dann eines Tages doch nicht mehr Liebe wird, sondern zu einer Trennung kommt, dann zitiere ich, meine Damen und Herren, einmal Rosa Luxemburg, die sinngemäß gesagt hat, den Charakter einer Frau lernt man nicht beim Beginn der Liebe kennen, sondern dann, wenn sie endet. Und jetzt ersetzen wir Frau einmal mit Mensch. Sonst habe ich gleich wieder Ärger. Begehren und Vertrautheit. Das Begehren eines anderen Menschen ist eine Kraft, die hauptsächlich von einem spannenden Interesse genährt wird, das umso mehr gesteigert wird, je größer der Glaube ist, der andere sei schwer zu bekommen. Begleitet wird jenes Begehren auch von dem Wunsch, den anderen möglichst schnell kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Doch mit dem stetigen Aufbau des Vertrauens und des Kennenlernens nimmt auch die Spannung ab. Das Interesse und damit auch das Begehren. Denn was vertraut ist, ist eben nicht mehr spannend und was man sicher hat, braucht man ja nicht mehr zu begehren. Je nach Veranlagung sucht sich das Begehren neue Spannungsobjekte und kämpft gegen das Vertraute. Vertrautheit und Nähe sind wertvolle Güter. Und nur um das Wissen dieses Wertes, dieser Güter, gibt genügend Stärke, sich gegen die Kraft des Begehrens auch zu stellen. Der nächste Satz habe ich einmal einem Coachie an den Kopf geworfen, als er mich nach ungefähr 5 Stunden verliebte Themen besprochen hat mit mir und mich immer wieder mit seinem Verstand genervt hat. Und da habe ich ihm in den Kopf geworfen, du kannst mit deinem Verstand nicht dein Herz besiegen. Hat gewirkt. Meine Damen und Herren, es folgen aphoristische Gedanken zum Thema Konflikte. Ich habe immer wieder als Konfliktmoderator zu tun, sei es als Mediator zwischen Vorständen oder Privatpersonen oder ganz normalen Mitarbeitern. Die Ursachen, die scheinen immer sehr heterogen zu sein, aber in Wahrheit sind es immer die üblichen Verdächtigen. Verletztes Gerechtigkeitsgefühl, verletzter Stolz und mangelnde Bereitschaft, sich einmal in die Sicht des anderen hineinzuversetzen und auch das Wörtchen Nein. Nein und nochmals Nein. Das Wort Nein scheint für so viele Probleme verantwortlich zu sein. Die einen können nicht Nein sagen, die anderen nur Nein sagen, wiederum andere können kein Nein akzeptieren. Andere ein Nein gar nicht erst erkennen. Ja, und dann gibt es noch jene, die zwar Nein sagen, jedoch eigentlich vielleicht meinen. Das Thema Glaube, meine Damen und Herren, ist zurzeit in aller Munde. Und Religion ist eben ein schwieriges Thema. Ich habe dazu einen Satz, einen Gedankensplitter. In der Religion sind nicht jene gefährlich, die glauben, sondern jene, die glauben zu wissen. Wer über Konflikte redet, muss man auch über das Wort Verzeihen reden. Lassen Sie uns ein wenig in das Thema Verzeihen eindringen. Jede erfüllte Erwartung führt zur Enttäuschung und hinterlässt ein unangenehmes Gefühl, seien es Worte, sei es eine Handlung. Das Gefühl des Vertrauensbruchs, ein verletztes Gefühl. Jemand eine Handlung oder Worte zu verzeihen, ist umso schwieriger, je stärker das eigene Selbstwertgefühl, das eigene Gerechtigkeitsgefühl verletzt worden ist. Ein Gespräch hilft vielleicht, die Beweggründe zu erfahren, vielleicht sogar zu verstehen. Zusammen mit der Einsicht erleichtert das Verzeihen erheblich. Das Verzeihen der Ursachen ändert jedoch nie etwas an der Wirkung. Man kann diese danach nur besser akzeptieren und mit ihr besser leben. Das Verzeihen katapultiert uns nicht in die vorhergehende Situation zurück, sondern schafft eine neue Situation, bei der die Narbe stets den alten Fluss verhindert und immer wieder zum Stolperstein werden kann. Und doch hilft nur das Vergeben und Verzeihen, die schwelende Wunden zu heilen und zu schließen. Zurück bleibt eine Narbe, die das Vergessen zwar unmöglich macht, doch eine Narbe ist immer besser als eine schwelende Wunde. Es folgen aphoristische Gedankengänge über das Thema Gesellschaft und Politik. Über Gerechtigkeit und Rache. Das Recht hilft vor Willkür zu schützen, gibt im Idealfall Klarheit vor und nach einem Schadensfall. Gerechtigkeit wäre demnach der Ausgleich von erlittenem Schaden. Doch was, wenn der Schaden nicht zu ersetzen geht? Was, wenn geliebte Menschen irreparabel zu Schaden gekommen sind? Dann hilft auch das Recht nicht weiter und die Gerechtigkeit wird machtlos. Und mit dieser Machtlosigkeit kommt oft der Rachewunsch. Doch Rache betäubt nur die Hilflosigkeit, sorgt nie für Gerechtigkeit. Öffnet aber Tür und Tor für dasselbe Gefühl, bei denen man sich gerecht hat. Viele meiner Damen und Herren fragen mich, warum so viel Unsinn entschieden wird in den Unternehmen. Das ist nicht logisch. Nein, ist es nicht. Es ist immer psychologisch. Warum so viel Unsinn entschieden wird? Zahlreiche Studien belegen, Menschen sind mit komplexen Entscheidungssituationen schnell überfordert. Nach meiner Erfahrung fördert komplexe Entscheidungssituationen häufig zwei Arten von Verhalten zutage. Erstens, der Mensch verhält sich wie das Kaninchen vor der Schlange, entscheidet zunächst gar nichts und hofft, dass andere wissen, worum es geht, so dass er sich der Entscheidung der anderen anschließen kann, die meist auch nicht verstanden haben, um was es geht. Alternativ tut er so, als ob er die Komplexität durchdringt, die man ihm offenbart, und entscheidet dann nach einem für ihn naheliegenden Gefühl, ohne zu wissen, was er da genau entscheidet. Und stellen wir uns einmal kurz die Frage, welche Art von Menschen öfters hochkomplexe Entscheidungen in Folge fällen müssen, landen wir schnell in der Politik. Und diese Vorstellung gepaart mit dem Wissen der Komplexitätsüberforderung lässt erahnen, wie so manche Politikentscheidung zustande gekommen wird. Denn es ist schwer vorstellbar, dass ein Politiker selbst dann, wenn er bei der Masse der Entscheidungen jeder in seiner Komplexität erfassen möchte, es erfassen kann. In den Worten von Otto Bismarck auszudrücken, je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie. Verzicht in der Gesellschaft. Ich glaube, es gibt seit jeher zwei große Lektionen einer übersättigten Gesellschaft. Es ist Verzicht und Respekt. Es ist der Verzicht auf alles Überflüssige. Es ist der Verzicht auf Selbstdarstellung. Es ist der Verzicht auf unnötige Kämpfe, auf Rechtfertigung oder die Anhäufung von materiellen Dingen, die letztlich nur der Bestätigung des Selbstbildes dienen. Es ist der Verzicht auf unbezähligen Luxus und der Verzicht auf Bequemlichkeit und das ständige Nachgeben seiner Wollust und der Maßlosigkeit der eigenen Gier. Durch den Verzicht kommt auch die Bescheidenheit und mit ihr die Demut. Und mit der Demut werden wieder Grenzen akzeptiert, die manche schon weit überschritten haben. Verzicht bedeutet auch Respekt. Respekt vor den Grenzen, Respekt vor dem, was sich entwickelt hat, Respekt vor anderen Individuen, deren Werte, Respekt vor der Natur und letztlich auch vor sich selbst. Nur wenn jeder Einzelne an diesen Lektionen arbeitet, wird sich eine Gesellschaft verändern und bestehen können, andernfalls wird sie daran zerbrechen. Ich muss nur in den Blick haben, gucken, ob ich völlig überziehe. Naja, ein bisschen haben wir noch. Der letzte Aphorismus diesbezüglich: verkehrte Welt. Demokratische Regierungen neigen offenbar dazu, dem eigenen Volk zu misstrauen, es immer mehr zu überwachen und es zu bevormunden. All das passiert stets nur im Namen, im Maße, dass die Grenzen des Erträglichen nie touchiert werden. Vor jedem nächsten Schritt kommt die Legitimation aus dem immer beliebten und bewährten Wort Sicherheit. So haben alle rasch Verständnis und gewöhnen sich wieder an den neuen Zustand, noch ehe die Empörung begreift, dass sie von der Bequemlichkeit wieder einmal überlistet wurde. Und so folgt dann der nächste Schritt unterhalb der Empörungsgrenze, so lange, bis eine Regierung plötzlich die totale Kontrolle innehat, vor der sie selbst ständig warnt und vor der sich alle so sehr fürchten. Und Katastrophe ist immer vor der Katastrophe. Denn vor jeder Katastrophe ist stets der gute Glaube, die Hoffnung und die Bequemlichkeit. Alle drei verhindern, dass Annahmen, auf denen ganze Konstrukte basieren, wirklich geprüft werden. Man glaubt allzu gerne daran, dass andere schon geprüft hätten, dass alles so sein, wie es sein muss. Man ist zu bequem, eine Annahme nochmal zu überprüfen und hofft, dass alles so klappt, wie man sich's eben erhofft. Und so kommt es irgendwann zur Katastrophe, zum GAU. Und nach der Katastrophe beginnt der Wettlauf der Verantwortlichen, sich selbst zu entlasten und sofort zu beweisen, dass sie alles korrekt gemacht hätten, dass sie keine Wahl hatten und dass sie lediglich Anweisungen befolgt haben und eben insgesamt überhaupt keine Schuld tragen können. Doch bedenken wir, bei jeder Katastrophe hat irgendjemand entschieden. Irgendjemand hat nicht geprüft, irgendjemand hat ausgeführt und irgendjemand hat nicht verhindert, obwohl die Erkenntnis und die Gelegenheit dazu da waren. Jetzt ein Kapitel aus dem Thema Politik und Gesellschaft. Ich habe mit vielen Leuten zu tun, die in der Pflegebranche arbeiten. Dort wird immer wieder von Würde gesprochen, von Würde des Alters, von Würde des Menschen. Ich habe dazu mal ein paar Gedanken verfasst. Ist mein längstes. Würde im Alter. Würde im Alter als großes Schlagwort unserer Gesellschaft. In Würde altern, Einsichten und Erkenntnisse, die mit dem Älterwerden automatisch kommen und die in ihrer Summe in eine gelassene Würde gipfeln, die dem jungen Menschen nur fremd sein kann. Wissen, Würde und Respekt als Frucht des Älterwerdens. Wissen, von dem Jüngere profitieren könnten und Respekt, den Ältere deshalb erwarten könnten und per se verdient haben, umrahmen jene Würde, von denen wir alle träumen und hoffen, dass sie uns eines Tages zuteil wird. Doch was, wenn die geistige Gelassenheit von den körperlichen Beschwerden des Alters Stück für Stück aufgefressen wird? Was, wenn der alternde Mensch plötzlich nichts mehr zur Gesellschaft beitragen kann und sogar gepflegt werden muss und damit zur Belastung wird? Dann ist es meist schnell vorbei mit dem Respekt, der dann bestenfalls noch vorgeheuchelt wird. Dann kann es vielen Angehörigen nicht schnell genug gehen, die Belastung der anderen aufzubürden, weil die zusätzliche Belastung das ohnehin schon randvolle Fass des eigenen Alltages zum Überlaufen bringt. Das Aufbürden der Belastung durch jene Menschen, bei denen man selbst einmal eine Belastung war, wäre nicht weiter verwerflich, wenn die Würde des Alters in Form von Respekt auch seine Bahn finden würde. Doch Würde und Respekt wird zwar groß geschrieben, darf aber möglichst nichts kosten. Und so werden jene Firmen im Preis gedrückt, die jene Angehörige pflegen sollen, die zu einer Belastung für die Gesellschaft geworden sind. Diese Preise werden von staatlicher Seite vorgegeben und Abzüge der Gewinnkalkulation an den Mitarbeiter weitergegeben. Ein Stundenlohn, bei dem man nur durch massive Überstunden annähernd überleben kann, geschweige denn würdig davon leben kann. Wenn also der Wert der Würde sich im Niedrigpreissegment bewegt, wen wundert, dass sich kaum noch jemand findet für diese Arbeit? Noch das wenige Geld könnten die meisten der Pflegekräfte noch über sich ergehen lassen, wenn sie denn wenigstens die Wertschätzung erhalten würden. Doch auch hier zeigt unsere Erfahrung, dass sich die Wertschätzung in dieser Branche eher im homöopathischen Bereich befindet. Menschen, die selbst weder über das Gehalt noch im Umgang Wertschätzung und Würde erfahren, sollen nun weitergeben, was sie selbst nicht erhalten? Ein unwürdiges System, was nur deshalb noch funktioniert, weil einzelne Pfleger, Pflegerinnen mehr geben, als sie müssten, meist auch mehr, als sie können, und das so lange, bis sie nicht mehr können. Das erzeugt Frust und Wut. Beides entlädt sich regelmäßig unter den Kollegen und im Zweifel auch bei jenen, die man würdevoll behandeln sollte. Vielleicht ist es an der Zeit, über Würde nicht nur zu sprechen, vielleicht ist es an der Zeit, einmal tatsächlich darüber nachzudenken. Danke. Wir kommen zum letzten Kapitel dieser kleinen Lesung. Es geht um das Thema Mensch und Leben insgesamt. Es sind kurze Auszüge. Beginnen möchte ich mit einem Gedankensplitter zu Ehren eines Freundes, der heute genau vor einem Jahr den Tod fand. Herzschlag. Nichts scheint den Herzschlag unserer Industriegesellschaft aufhalten zu können. Alles und jeder ist stets verplant. Termine, wann und wo, was stattfindet, alles schon vorbestimmt. Selbst der Tod eines Menschen setzt den Herzschlag in dessen Umfeld maximal für einen Moment aus. Man möchte gerne nachdenklich werden, schafft es aber nicht. Denn die Planung duldet kaum eine Änderung. Und so rennen alle wieder und vergessen jenes Ereignis, das einen Herzschlag lang alles zum Stillstand gebracht hat. Viele ertragen ihre eigene Aussage nicht. Daher reden sie nach der Botschaft so lange weiter, bis sie diese vollkommen verwässern und wundern sich, weshalb die Botschaft im Bewusstsein des Gesprächspartners nie ankommt. Noch den längsten Weg der Welt. In den vielen tausend Coachingstunden mit meinen Klienten musste ich eins lernen. Einsicht für Veränderung beginnt zwar im Kopf, doch die Umsetzung fängt dann an, wenn die Einsicht auch das Herz erreicht hat. Und der Weg vom Kopf zum Herzen, das scheint manchmal der längste Weg der Welt zu sein. Und immer, meine Damen und Herren, fangen immer dann an, wenn das Herz dem Leben etwas abtrotzen will, was der Verstand nicht zulassen kann. Auch eine Frage, die der ein oder andere vielleicht interessiert. Die Frage ist, darf man Geschenke entsorgen? Darf man Geschenke irgendwann entsorgen oder gar weiter verschenken? Um dieser Frage nachzugehen, sollte man das Wozu eines Geschenkes hinterfragen. Wenn ein Geschenk lediglich dazu dient, eine Bereicherung oder eine Berechnung Genüge zu tun, wenn es dazu dient, den Beschenkten in eine Art Schuld zu verstricken, wenn es lediglich dazu dient, soziale Erwartungen und Normen zu erfüllen, dann ist es in Wahrheit kein Geschenk, sondern Mittel. Ergo kann es auch weiter verschenkt werden. Soll das Geschenk dem Beschenkten ohne Hintergedanken und Schuldverstrickung wirklich Freude machen, so dient ein Geschenk dann dem Zwecke, Freude zu bereiten und ist damit die ehrlichste Form des Schenkens. Demnach hat das Geschenk ja bereits seinen Zweck erfüllt, nachdem sich der Beschenkte zum ersten Mal freut. Solange diese Freude anhält, sollte ein Geschenk auch behalten werden. Doch wenn diese Freude eines Tages verblasst oder gar in Gram umschlägt, dann ist es vielleicht an der Zeit, jemand anderem damit eine Freude zu machen. Und wenn ein Geschenk so gar keine Freude macht, weder beim Auspacken noch nach intensivem Betrachten, kann das Geschenk ja seine Wirkung nicht entfalten und sollte daher auch weitergegeben werden, damit es die Chance erhält, anderswo Freude zu spenden. Ja? So, jetzt habe ich noch zwei kleine. Das letzte ist Loslassen. Loslassen ist für die meisten Menschen eines der größten Projekte ihres Lebens. Das Loslassen von Wünschen, den dogmatischen Werten, Loslassen vom Ehrgeiz, vom Groll, von all jenem, woran wir uns so sehr klammern und was uns selbst so sehr klammert. Erst mit dem Loslassen kann man verzeihen, erst mit dem Loslassen kann man wirklich entspannen, genießen und im Moment versinken, anstelle den Moment der Gegenwart ständig mit der Vergangenheit und der Zukunft um seiner selbst zu betrügen. Mit dem Loslassen kommt die Nachsicht, kommt die Weitblick und mit dem Vertrauen auch all die Ruhe, nach der wir uns alle so sehr sehnen. Und jetzt kommt der letzte Gedankensplitter, dann haben Sie es überstanden. Und er heißt in Ordnung. Die meisten Menschen sind vollkommen in Ordnung, so wie sie sind. Wenn sie denn mal so wären, wie sie sind. In diesem Sinne, vielen Dank, wenn Sie Interesse haben an dem kleinen Büchlein. Ich glaube, da, wenn ich mich recht entsinne, gibt es da drüben zu kaufen zum Messepreis, soll ich sagen. Hat meiner Key-Accounterin gesagt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich habe mich gefreut. Wenn Sie Fragen haben, gehen Sie auf meine Website-Karte oder was auch immer. Oder gehen Sie zu YouTube. Da gibt es auch die Lesung für jene, die es noch nicht geschafft haben. Ich bedanke mich. Danke. Ansonsten stehe ich jetzt noch da ein bisschen zur Verfügung, lungere noch ein bisschen rum und warte, vielleicht spricht mich jemand an.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.